Jay, magst du mal bitte zu mir kommen? Flott. Flott. Jay, hol das doch mal da raus. Und dann zeigst du das mal und dann sagst du uns allen, was das ist. Nimmst du einfach mal raus.
Ein Hut?
Ein Hut. Ist das ein neuer Hut?
Weiß ich nicht.
Ich weiß das. Das ist ein ganz alter Hut. Den Hut, den kenne ich schon ganz lang. Und der hat auch schon ganz viel mit mir zusammen gemacht. Und immer wieder habe ich mit diesem Hut zu tun. Heute macht er mal was Neues. Heute darf er mit in den Gottesdienst. Und damit wir das nicht vergessen, dass das alte Hüte manchmal ganz wertvoll sind, darfst du den auf das Klavier legen. Machst du das? Dankeschön, Jay. Das sind Dinge, da ist ein bisschen Feinmotorik zu nötig und dann hört's auf. Ein alter Hut. Und als ihr heute Morgen das Thema gehört habt, Vergebung, da hat vielleicht der andere auch gedacht, das ist doch ein alter Hut. Also Predigtthema Vergebung ist ja nichts Neues. Und die meisten von euch stehen schon lange im Glauben und haben schon oft Vergebung in Anspruch genommen, haben schon oft über Vergebung gehört und vielleicht auch schon viele, viele Predigten darüber. Also ist es durchaus möglich, dass ich euch heute gar nichts Neues sagen werde. Dass ihr sagt, okay, das war ein alter Hut. Ich möchte euch trotzdem bitten, euch einzulassen auf das, was Gott euch heute Morgen sagen möchte. Ich habe doch nichts gemacht. Wer Kinder hat, kennt diesen Satz. Und man könnte diesen Satz auch ganz getrost vielen Erwachsenen zuschreiben. Eigentlich habe ich gar nichts gemacht. Eigentlich bin ich doch so in Ordnung, wie ich bin. Ich stehle nicht, ich morde nicht, ich betrüge keinen und ich lüge auch nicht. Außer vielleicht ab und zu mal so einen kleinen Schwindel, so eine Notlüge. Oder vielleicht mal bei einer Versicherung. Da geht es ja auch um viel Geld. Oder in Situationen, wo es gar nicht anders geht. Und meinen Mann oder meine Frau betrüge ich auch nicht. Und ich gehe sogar ab und zu mal in die Kirche und so weiter. Das könnte man ausdehnen und das ist auch ganz flexibel. Es gibt also gar keinen Grund, warum ich nicht in den Himmel kommen sollte. Die Bibel sagt uns ganz klar, wie es wirklich ist. Und wir haben das eben auch schon zum Teil aus Mose gehört. In Römer 3 nämlich, da steht in Vers 23, alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr wie die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hatte. Alle. Da steht nicht die anderen, sondern alle. Und das ist die Situation, das ist der Ist-Zustand, in dem alle Menschen, also auch du und ich, leben. Da ist keiner ohne Schuld, auch nicht einer. Alle sind schuldig geworden. Und weil Schuld und Sünde nicht zu dem großen, gerechten Gott passen, muss sie weg. Wer schon mal Schulden bei einer Bank hatte, weiß, wie belastend das sein kann. Vor allem dann, wenn rechnerisch überhaupt keine Chance besteht, diese Schulden jemals abzutragen. Und als ich darüber nachgedacht habe, dachte ich so an die Zeiten im Mittelalter, die sogar bis ins frühe 19. Jahrhundert dauern, wenn ich das richtig recherchiert habe, wo Menschen, die ihre Schulden nicht begleichen konnten, in einem Schuldturm im Gefängnis landeten. Mir war nie klar, wie sie das dann überhaupt bezahlen sollten, aber sie wurden dafür, dass sie ihre Schulden nicht zahlen konnten, zum Beispiel eingesperrt. Als Metapher ist der Begriff des Schuldturms heute noch in der politisch-sozialen wie auch der juristischen Sprache geläufig. Man spricht beispielsweise von dem ewigen Schuldturm oder einer Schuldturmverpflichtung und meint damit, dass ein Schuldner sich von seiner erdrückenden Schuldenlast nicht aus eigener Kraft befreien kann. Noch viel weniger ist es möglich, dass ein Mensch sich von Sünde und Schuld befreien kann. Ich lese weiter aus Römer 3. Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz vor aller Welt sterben lassen. Jesus hat sein Blut für uns vergossen und mit diesem Opfer die Vergebung für alle erwirkt, daran glauben. Zwei Sätze und alles ist gesagt. Jesus Christus, Gottes Sohn, ist am Kreuz gestorben, hat sein Blut vergossen. Wer an ihn glaubt, dem ist vergeben. Und das ist die unumstößliche Voraussetzung, die für alle Menschen gilt. Und wir lesen das nochmal in 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Wenn wir unsere Sünden bekennen. Jesus möchte, dass wir ihm unsere Sünden sagen. Dass wir erkennen, was wir falsch gemacht haben. Dazu stehen und zu ihm kommen und ihn um Vergebung bitten. Nicht sagen, ich war das nicht oder eigentlich konnte ich ja gar nichts dafür. Sondern wirklich annehmen und sagen, ja, ich bin schuldig geworden. Ihm vertrauensvoll auch die dunklen Seiten, die dunklen Dinge unseres Lebens sagen und hinlegen. Wir singen das manchmal, dass wir unsere Sünden ans Kreuz bringen. Und wir dürfen das auch tun. Das kann man im stillen Kämmerlein machen. Nur du und Jesus. Und manchmal ist es hilfreich, es einem anderen Christen, jemand anderem zu sagen, der mit dir gemeinsam betet und das vor Gott bringt. Jemandem, den du vertrauen kannst. Ganz gleich wie, wenn wir mit ehrlichem Herzen zu ihm kommen, dann gilt seine Zusage. Dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Welch eine Zusage. Und darauf dürfen wir uns ganz getrost verlassen. Aber trotzdem fällt es uns Menschen manchmal schwer, das im eigenen Leben oder auch für andere, aber auch vor allen Dingen im eigenen Leben so wirklich zu glauben. Diese Sünde ist zu groß. Das kann Gott gar nicht vergeben. Aber ich wiederhole noch einmal. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Ich kann da keine Ausnahme finden. Da steht nicht Mord oder Ehebruch, fällt da raus oder was auch immer. Da steht nicht fast alles, sondern da steht alles. Und es ist auch nicht unsere Aufgabe, so nebenbei zu beurteilen. Ich möchte euch ein Beispiel erzählen, was mich sehr angerührt hat. Joshua Milton Blahi, ich glaube, so spricht man es auch aus, weiß nicht genau, war ein Führer im liberalischen Bürgerkrieg. Und er war dafür verantwortlich, dass Tausende von Menschen wirklich abgeschlachtet wurden. Er war einer der Drahtzieher. Kun Kun, ein Bischof und auch andere Kirchenführer, wollten etwas gegen den Terror tun und sind zu diesen Armeeführern hingegangen. Und Kun Kun sagte zu Blahi, ich wollte dir nur sagen, dass Jesus dich liebt und dass er einen besseren Plan für dein Leben hat. Dann sprach der Bischof ein Gebet. Blahi sprach es mit. Anschließend schoss er seinem Bodyguard ins Knie, weil er den Bischof hereingelassen hatte. Trotzdem lässt er kurz darauf den Geistlichen wieder zu sich und findet langsam zum Glauben. Er entdeckt die Bibel und in Johannes 3, Vers 16 seine Lieblingsstelle. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Heute ist er Christ und Priester. Er hat eine Missionsstation für ehemalige Kindersoldaten gegründet. Mit seiner Frau zusammen hat er 3 Kinder adoptiert. Er sucht seine Opfer oder Angehörige seiner Opfer auf und bittet sie um Vergebung. Er weiß, was er getan hat und er bekennt das auch. Und er sagt selbst, wenn irgendein weltliches Gericht ihn verurteilen wird, dann wird er seine Strafe auf sich nehmen. Ich denke an Paulus, der die Christen verfolgt hat. Und dann durch den Glauben an Jesus Christus zum Missionar wurde. Es gibt keine Sünde, die für Gott, die für Jesus zu groß ist. Er hat nicht weniger bezahlt als mit seinem Blut. Und wenn du sagst, dass deine Sünde zu groß ist und dass er die nicht vergeben kann, dann machst du ihn selbst und das, was er am Kreuz getan hat, klein. Schon wieder. Das muss er doch bald leid sein. Kennt ihr das? Jetzt habe ich schon wieder das Gleiche gemacht. Den gleichen Fehler, die gleiche Sünde. Obwohl ich weiß, dass das falsch ist. Aber in 1. Johannes 1, Vers 9 finden wir keine Beschränkung. Da steht nicht nur ein- oder zweimal. Oder wenn du dreimal kommst und dann ist er treu und gerecht. Ja, Jesus sagt, sündige hinfort nicht mehr. Und das sollten wir auch sehr ernst nehmen. Aber wenn wir trotzdem fallen, dann vergibt er uns. Er fordert sogar seine Jünger auf, 77 Mal zu vergeben, eine Zahl, die für unendlich häufig stand. Wie viel mehr wird der gnädige Gott in all seiner Geduld immer wieder vergeben, wenn wir ehrlichen und demütigen Herzens zu ihm kommen und unsere Schuld bekennen. Meine Schuld ist zu groß. Das habe ich nicht verdient. Stimmt, das hat kein Mensch. Gott sei Dank brauchen wir das auch nicht. Kein Mensch hätte eine Chance, wenn er es verdienen müsste. Wir haben es nicht verdient, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist. Er hat uns gerettet und dazu berufen, ganz zu ihm gehören. Nicht etwa, weil wir das verdient hätten, sondern aus Gnade und freiem Entschluss. Denn schon vor allen Zeiten war es Gottes Plan, uns in seinem Sohn Jesus Christus seine erbarmende Liebe zu schenken. So steht es in 2. Timotheus 1, Vers 9. Wir müssen uns Gottes Liebe und Vergebung nicht verdienen. Gottes Vergebung geschieht aus unendlich großer Liebe, aus Gnade. Aber es gibt noch mehr Gedanken, die uns verhindern wollen, uns die Vergebung wirklich ganz für uns anzunehmen. Gedanken wie, das kann ich doch nie wieder gut machen. Die meisten Dinge, mit denen wir schuldig geworden sind, können wir nicht wieder gut machen. Wenn man sich das überlegt, ich komme nochmal auf Joshua Bildenblei zurück, natürlich kann er keinen seiner Opfer wieder lebendig machen. Und viele leiden noch heute unter dem, was er ihnen angetan hat. Er kann das nicht mehr gut machen. Ganz gleich, wie viele er besucht, ganz gleich, was er heute tut. Paulus brachte die frohe Botschaft des Evangeliums weiter und führte ein gottgefälliges Leben. Aber den Christen, die er verfolgte und umbrachte, half das auch nicht mehr. Zachäus, der Zöllner, gab das zu viel verlangte Geld vierfach zurück. Die Bibel sagt uns nicht, ob er Existenzen unwiederbringlich zerstört hatte. Der Ehemann, der untreu war, trägt jetzt seine Frau auf Händen. Trotz allem wird es lange dauern, bis der Vertrauensbruch geheilt ist. Und auch Verletzungen, die wir aufgrund unserer scharfen Zunge auslösen, können wir nicht wieder gut machen. Unsere Worte bleiben gesagt. Und diese Liste könnte man unendlich fortführen. Natürlich können wir uns bemühen, es besser zu machen und dem anderen Gutes zu tun. Letztendlich brauchen wir aber Gottes Zusage. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Da steht nicht, nur wenn du die Möglichkeit hast, das wieder gut zu machen, oder zumindest es versuchst. Das, wie gesagt, es entlastet uns nicht, oder sagt nicht, wir sollen nicht versuchen, alles Mögliche zu tun, um anders zu handeln. Aber wir brauchen die Vergebung. Und wenn es da etwas gibt, was in Ordnung zu bringen ist, dann wird er es uns zeigen. Und dann mach dich auf und geh. Auch wenn Gott uns Schuld vergibt, und das verspricht er, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann heißt es nicht, dass unser Handeln keine Konsequenzen hat. Das heißt nicht, dass ein Mörder nicht doch ins Gefängnis muss. Das heißt nicht, dass die Ehe vielleicht trotzdem zerbricht. Das heißt nicht, dass wir mit den Konsequenzen vielleicht schwer zu tragen haben. Konsequenzen für uns und Konsequenzen für andere. Trotzdem ist die Zusage, dass Gott die Schuld vergeben hat, gültig. Wir würden es zu leicht machen, uns auch zu leicht machen, zu sagen, wir lassen uns schnell vergeben und ich meine das jetzt wirklich sarkastisch, dann ist alles gut. Dann habe ich keine Konsequenzen. Nein, das ist nicht der Grund, warum wir zu Gott gehen, sondern weil wir wirklich ehrlichen Herzens erkennen, dass wir falsch gehandelt haben, dass wir gesündigt haben gegen Gott, dass wir demütig zu ihm gehen. Dann können wir zu ihm gehen und ihm unsere Schuld bekennen. Und lassen wir uns doch nicht einreden von nichts und niemandem. Nicht von anderen, nicht von uns selbst. Dass Jesu Blut, das er am Kreuz vergossen hat, dafür nicht reicht. Ich möchte noch mit uns beten. Lieber Herr Jesus, von ganzem Herzen möchten wir dir danken für das, was du getan hast. Du hast dein Leben am Kreuz gegeben, damit wir frei sein können. Damit wir unsere Schuld nicht weiter mittragen müssen, sondern wir dürfen sie dir hinlegen unter das Kreuz. Und wir wissen, wie nötig wir das haben. Wir wissen, wie oft wir fehlen und wie oft wir wirklich schwere Schuld auf uns haben. Jesus, was du getan hast, das ist mit Worten nicht zu beschreiben. Wir können nicht mehr als vor dich kommen und dir immer wieder danken und dich preisen. Amen.